Unser Thema heißt also der Islam, die Religion ohne Liebe? Fragezeichen. Es gibt ja fünf große Weltreligionen auf dieser Erde. Weltreligionen sind es dann, wenn sie a. weltweit vertreten sind und b. auch den Anspruch haben, die ganze Welt erobern zu wollen. Und das ist Hinduismus, Buddhismus, Judentum, Christentum und Islam in der Reihenfolge ihrer Entstehung genannt. Der Islam, also die letzte der großen Weltreligionen, auch die jüngste, erst im 7. Jahrhundert entstanden nach Christus. Ich möchte heute Abend versuchen, einen kurzen Überblick zu geben über diese Religion. Ihr müsst euch vorstellen, ihr solltet jetzt an einem Abend in vielleicht einer Stunde das Christentum zusammenfassen. Das ist natürlich sehr, sehr schwer. Wir beschäftigen uns Monate, Jahre mit christlichen Themen, die alle wichtig sind. Und genauso ist es natürlich schwierig, den Hinduismus oder heute Abend den Islam in einer Stunde zu präsentieren. Ich kann nur einen Überblick geben. Ich kann nur hier und da in Details reingehen und hoffe aber doch, dass dieser Überblick hilfreich sein kann. Ich möchte gerne zwei Ziele erreichen. Einmal, dass wir alle heute Abend die Erkenntnis bekommen, wenn wir sie nicht ohnehin schon haben, dass Allah nicht identisch ist mit dem Gott der Bibel, mit dem Vater Jesu Christi. Ich sage das deswegen gleich zu Beginn, weil das heute nicht selbstverständlich ist, dass man hier differenziert. Es gibt eine große Kirche in Deutschland, eine der beiden großen Kirchen, und ich kann es nicht verheimlichen, dass es die römisch-katholische Kirche ist, die unter Papst Johannes Paul II. Offiziell den Gott des Islam als Gott der Bibel anerkannt hat. Sprich, dass Moslems und Katholiken den gleichen Gott anbeten. Das sehen nicht alle Katholiken so, aber das ist die offizielle Lehre Roms. Und deswegen möchte ich heute Abend zeigen, es gibt sicher auch Evangelische, die das so denken, ich möchte das zeigen, dass Allah nicht der Gott der Bibel ist und nicht identisch mit dem Vater Jesu Christi. Und das zweite Ziel ist, ich möchte gerne helfen, dass wir eine tiefere und herzlichere Liebe zu den verlorenen Menschen allgemein bekommen, besonders auch zu unseren muslimischen Mitbürgern. Ich beginne mit einem Bild hier auf der Leinwand. Wenn ich versuchen sollte, den Islam, die Religion des Islam mit einem Bild auszudrücken, das Wesen, den Kern des Islams, dann würde ich es mit diesem Bild tun. Das ist nämlich genau die Erläuterung des Namens Islam. Für die Hörer auf der Kassette muss ich in ein paar Sätzen beschreiben, was wir da jetzt sehen. Da ist eine Moschee mit ihrem Minarett, von dem aus der Muezzin die Koransuren rezitiert und gewisse Gebete vorschreibt und so weiter. Und unten auf dem Boden liegen Hunderte oder sogar Tausende von Moslems auf ihrem Gebetsteppich oder einfach auf der blanken Erde, auf ihren Knien, auf ihren Händen und mit der Stirn auf dem Boden. Dieses Bild ist nicht in Saudi-Arabien aufgenommen, sondern in Afrika, in Nigeria. Auch viele Länder Afrikas sind heute schon weitgehend muslimisch. Islam heißt auf Deutsch Hingabe, Ergebung, Auslieferung. Und das drückt eben dieses Bild aus. Totale Unterwerfung, Hingabe, Auslieferung an Allah. Das heißt Islam. Wir wollen uns zuerst kurz vor Augen führen, wie der Abend aufgebaut sein soll. Ich habe 8 Punkte, die verschieden lang sind. Der Islam, die Religion ohne Liebe. Zuerst wollen wir uns den historischen Teil anschauen, die Entstehung und die Ausbreitung des Islam. Dann müssen wir kurz den Koran kennenlernen als entscheidendes Buch. Der Islam ist eine Buchreligion. Dann drittens Allah, das Gottesbild des Islam. Viertens wollen wir dann schauen, was wird eigentlich über Jesus im Koran gesagt. Dann fünftens die Erlösungslehre. Sechstens die islamische Ethik. Und siebtens Islam und Christentum. Zum Schluss eine Zusammenfassung und Schlussbeurteilung. Als erstes nun dieser Punkt, römisch erstens, Entstehung und Ausbreitung des Islams. Religionsstifter des Islam ist Mohammed. Er heißt eigentlich wörtlich Mohammed ibn Abn Allah. Das hört sich so ähnlich an wie bei Karl May, Haji, Halef, Omar und dann kommen noch ein paar Namen hinten dran. Das sind einfach die arabischen Namen. Mohammed ibn Abn Allah. Um 570 nach Christus ist er in Mekka geboren. Das genaue Geburtsdatum kennt niemand. Etwa 570 nach Christus. Seine Eltern sind früh gestorben. Mohammed wuchs bei Großvater und Onkel auf. Als junger Mann begleitete er Karawanen durch Arabien, so als Reiseführer, verdiente damit sein Geld und dort lernte er dann auf seinen Reisen Juden und Christen kennen. Juden hatten damals überall Handelskolonien und waren im ganzen Nahen Osten vertreten und Christen hatten sich bis dahin natürlich auch schon ausgebreitet. So lernte er diese beiden Angehörigen der anderen großen Weltreligionen kennen. Und was Juden und Christen verbindet, ist ja, dass sie an den einen Gott glauben, dass es ein Monotheismus ist. In der Heimat Mohammeds wurden damals, zu der Zeit, 365 Götter verehrt. Beim Hinduismus vor 4 Wochen haben wir gehört, 330 Millionen Götter. Das kann sich kein Mensch vorstellen, aber in der Heimat Mohammeds gab es damals 365 Götter, wahrscheinlich für jeden Tag einen. Diese Zahl ist sicher nicht zufällig. Die wurden verehrt und Mohammed hatte irgendwie von klein auf eine Abscheu davor, dass es so viele Götter gab. Er sah das als Götzendienst an, so viele Götter zu verehren. Und als er nun Juden und Christen kennenlernte, die beide sagten, es gibt nur einen Gott, da wurde er damit konfrontiert und wurde fasziniert von dieser Sicht. Nur ein einziger Gott, nicht so unendlich viele, denen man allen gefallen muss und so weiter. Das hat ihn einfach gepackt. Nur ein Gott. Zwischendurch hat er dann erstmal geheiratet, nämlich mit 25 Jahren heiratete er eine reiche Kaufmannswitwe, die schon ein paar Jahre älter war als er. Später hat er dann noch weitere 8 Frauen dazugenommen und Nebenfrauen. Mit circa 40 Jahren hatte er ekstatische Zustände. Er bekam Gesichte, Visionen, er hörte Stimmen, Auditionen. Wir wissen nicht genau, woher das plötzlich kam. Im Alter von 40 trat das bei ihm auf, ekstatische Zustände. In Klammern gesagt, in der Regel sind da bestimmte Voraussetzungen nötig, dass ein Mensch so etwas bekommt. Das bekommt man nicht einfach so, mir nichts, dir nichts. Da sind meistens okkulte Phänomene mit im Spiel. Das sind Leute, die sich entweder mit Zauberei beschäftigen und so. Und da kommt es dann vor in der nächsten oder übernächsten Generation, dass Leute plötzlich Gesichter bekommen und Stimmen hören und so weiter. Das hat meistens eine Vorgeschichte. Wir wissen es nicht genau, wo es bei Mohammed herkam. Auf einmal tritt das auf, etwa als er 40 Jahre alt ist. Und dann bekommt er ein Sendungsbewusstsein als Prophet. Er meint von diesen Gesichten her, das muss er mitteilen. Er ist dazu berufen, die Welt aufzuklären über diese Offenbarungen. Er bekommt ein prophetisches Sendungsbewusstsein. Und dann verspürt er einen Drang, gegen den Götzendienst zu predigen, gegen diese vielen Götter, die in seiner Heimat verehrt wurden. Und ihm ist es ein Anliegen, für Allah als den einen heiligen Gott zu kämpfen. Das ist seine Sicht. Er fängt an im kleinen Kreis und dann in immer größeren Zirkeln, Allah als den einen heiligen Gott zu proklamieren. Um 610 also beginnt er seine Eingebungen niederzuschreiben, die er da empfängt, und nach seinem Tod wurde daraus der Koran. Mohammed hat also selber nicht den Koran aufgeschrieben, er hat diese Eingebungen, diese Visionen und Auditionen niedergeschrieben, und erst nach seinem Tod haben das seine Anhänger zusammengefasst zu dem heutigen Koran. Mohammed hatte dann einen Wunsch, Allah ein Heiligtum zu errichten. Und da kam ihm etwas sehr gelegen. In Mekka war ein großer schwarzer Stein. Keiner wusste, wie der da hingekommen ist. Ein Riesenstein, fast so groß, sagen wir mal, wie zwei Garagen übereinander. Und dieser Stein wird Kaaba genannt, hat nichts mit dem Plantagendrang zu tun. Die Kaaba mit 2a und hinten 1a, das ist wahrscheinlich ein Meteorit, der irgendwann auf die Erde gefallen ist, und dieser schwarze Stein wurde dann als Heiligtum, als Zentralheiligtum des Islam auserkoren bis zum heutigen Tag. Mohammed erklärt die Verehrung der 365 Götter für nichtig und verkündigt Allah als den einzigen Gott. Und das ist die Geburtsstunde des Islam. 610. Islam heißt Hingabe, Ergebung, Auslieferung, Unterwerfung. Wir haben das vorhin bei diesem Bild gesehen. Aber zunächst haben sich nicht alle diesem einen Gott Allah unterworfen. Mohammed erhielt Widerstand, und zwar in Mekka selbst, in seiner Heimat und Geburtsstadt. Und da musste er 622 fliehen aus Mekka, und zwar nach Medina. Und diese Flucht 622 nach Christus markiert den Beginn der islamischen Zeitrechnung. Die Moslems sind also jetzt erst im 1300 und noch irgendetwas. Das ist der Beginn der islamischen Zeitrechnung, 622 nach Christus. Und in Medina sammelt er seine Anhänger und setzt auf politische und militärische Macht. Von Anfang an ist im Islam ein gewalttätiger Zug drin. Islam ist nicht eine reine Glaubenssache, sondern Islam vermischt sich automatisch mit Macht und mit Gewalt. Mohammed sammelt seine Anhänger und erobert Mekka im ersten sogenannten Heiligen Krieg. Und es gelingt ihm, Mekka zurückzuerobern für Allah, und damit ist der Sieg, der Durchbruch da, der Islam verbreitet sich weiter. Aber schon 2 Jahre später stirbt Mohammed, 632 nach Christus, im Alter von ungefähr 62 Jahren, stirbt er in Medina. Nach seinem Tod spaltet sich der Islam in 2 große Hauptrichtungen, die es heute immer noch gibt. Die eine Richtung nach der Sunna, das sind die Sunniten, das ist mehr die orthodoxe Richtung, die ganz festhält an dem ursprünglichen Islam Mohammeds. Und die anderen nach der Schia, das sind die Schiiten. Das ist mehr die liberale Richtung, aber liberal in Anführungsstrichen. Ihr wisst, wie liberal Ayatollah Khomeini war und auch andere, die Islamische Heilsfront in Algerien. Ihr seht, wie liberal die sind. In Deutschland gibt es ungefähr 36.000 Schiiten. Das meiste sind also auch hier in Deutschland Sunniten. Und da habe ich eine kleine Folie, dass wir uns das besser vorstellen können, wie weit die Sunniten und Schiiten verbreitet sind. Wir sehen also, der Hauptstrom des Islam sind die Sunniten, circa 700 Millionen. Und dann zweigt hier der Arm der Schiiten ab. Das sind heute vielleicht 100 oder 150 Millionen, diese Zahlen sind nicht ganz genau. Da gibt es dann noch verschiedene kleinere Ströme, Karidschiten, Zaditen, Ismailiten, Imamiten, im Iran zum Beispiel und einigen Nachbarländern sind die Imame, das sind die muslimischen Priester oder Pfarrer, ganz stark eben führend und deswegen Imamiten. Und dann gibt es noch eine ganz kleine Gruppe im Libanon und Syrien, das sind die Drusen. Das sind also alles kleinere Abspaltungen, wenn ihr euch vorstellt, die Christenheit wurde irgendwann auch von diesem einen Hauptstrom in zig Ströme zersplittert. Es gibt heute noch einen großen Arm, die römisch-katholische Kirche, mit über 700 Millionen Katholiken, glaube ich, weltweit. Und dann gibt es 390 Millionen evangelische und die wieder unterteilt in reformiert und so weiter und viele freikirchliche Gruppen noch dabei. So hat sich auch der Islam zersplittert im Laufe der Jahrhunderte und wird sich ja noch weiter sich zersplittern. Das war unser erster Punkt, die Entstehung. Noch kurz ein paar Gedanken zur Ausbreitung des Islam. Es hat drei Islamisierungswellen gegeben bisher, nämlich die erste Welle von 632 vom Tod Mohammeds, etwa 100 Jahre bis 732 nach Christus. Diese Welle wurde durch einen Germanen gestoppt, nämlich durch Karl Martell, vielleicht einige noch bekannt aus dem Geschichtsunterricht, einer der Vorläufer von Karl dem Großen. Dann zweite Welle von 1300 bis zum 19. Jahrhundert. In dieser Zeitspanne waren die Türken zweimal vor Wien, nämlich 1529, kurz nach der Reformation, und 1683. Und eine dritte Welle, dritte Islamisierungswelle, in der wir augenblicklich noch stehen, seit 1973 ist der Islam ungeheuer auf dem Vormarsch. Und das hängt zusammen mit der Öl- und Finanzwaffe des Islam. Wir haben heute weltweit circa 1 Milliarde Moslems. Damit die zweitgrößte Weltreligion. Christen stellen 1,6 Milliarden weltweit. Und wobei natürlich die allermeisten leider Namenschristen sind, aber jetzt mal nur in Religionskategorien gedacht. 1,6 Milliarden Christen, 1 Milliarde Moslems. In der Bundesrepublik circa 1,1 Millionen Moslems. In Frankreich und Großbritannien stellt der Islam bereits die zweitstärkste Religion nach der katholischen bzw. anglikanischen Kirche. Das zur Entstehung und Ausbreitung. Jetzt römisch zweitens, der Koran. Ich habe hier einen Koran in der Hand. Der Koran heißt wörtlich übersetzt das zu Rezitierende. Es gibt hier eine Sure, da steht drin, dass der Koran rezitiert vorgetragen werden soll. Und daher hat das ganze Buch seinen Namen, Koran, das zu Rezitierende, der Vortrag. Er ist ursprünglich in Arabisch geschrieben, das Alte Testament in Hebräisch, das Neue in Griechisch, der Koran in Arabisch, ganz klar, die Muttersprache Mohammeds, und in einer Art von Reimen verfasst. Also nicht so, dass es sich reimt wie bei Max und Moritz, sondern es ist eine Art Prosa, es ist eine Art dichterische Form der Sprache. Er ist unterteilt in 114 Abschnitte, die Suren genannt werden. Karl-May-Leser wissen mehr, gell? Die wissen das, Suren. Und diese Suren sind unterschiedlich lang. Es gibt sehr lange dabei, von zig einzelnen Versen, wenn man so will, oder auch ganz kurze. Mohammed behauptete, Allah hätte ihm durch den Erzengel Gabriel göttliche Offenbarungen direkt und wörtlich diktiert. Damit sei der Koran Abschluss und zugleich Höhepunkt aller Offenbarungen, weil sich da Gott noch einmal zu Wort gemeldet hätte, eben durch den Erzengel Gabriel an Mohammed. Wenn wir der Bibel glauben, dann müssen wir diese Aussage ablehnen. Denn die Bibel selber sagt im Hebräerbrief, Kapitel 1, dass Gott vor Zeiten durch viele Propheten geredet hat, aber zuletzt, zu unserer Zeit, durch den Sohn. Das heißt, die letzte Offenbarung Gottes an diese Welt war der Sohn, Jesus Christus. Und Gott hat nicht mehr zu sagen, als wie, dass er seinen Sohn in diese Welt sandte. Damit ist alles gesagt. Und alle Offenbarungen, die hinausgehen über Jesus Christus, die Offenbarung des Sohnes Gottes, die sind von der Bibel her abzulehnen. Es ist klar, dass der Koran das von sich behauptet, dass er göttlichen Ursprungs ist, aber wir müssen das von der Bibel her natürlich hinterfragen. 75% des Korans ist nichts anderes als verdrehtes Altes Testament. Es kommen ständig die alttestamentlichen Gestalten vor, Noah, Moses, Abraham kommt sehr oft vor und weitere Gestalten des Alten Testaments, aber einfach in einem verdrehten Zusammenhang. Mohammed behauptete natürlich, die Bibel sei völlig verfälscht. Er kannte die Bibel. Damals gab es schon Bibeln. 700 nach Christus bald, 620 und so weiter. Und das wird den Moslems bis heute eingehämmert, von klein auf in den Koranschulen, die jeder Moslem durchlaufen muss, eingehämmert. Die Bibel ist falsch. Mohammed hat Offenbarungen empfangen, die die Bibel richtig gestellt haben, und das ist das Ergebnis. Also damit wächst ein Moslem auf, die Bibel ist falsch, die Bibel ist lückenhaft, die Bibel ist verkehrt, und davon ist er auch fest überzeugt. Die Lehre des Koran lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Es gibt keinen Gott außer Allah, und Mohammed ist sein Prophet. Das ist die Botschaft. Immer wieder. Ich habe heute mal eine ganze Zeit lang gelesen hier im Koran, wieder mal gelesen, ich habe schon mal drin gelesen. Es ist einfach für uns, die wir die Bibel kennen, ärmlich, was der Koran da zu bieten hat. Es ist konfus, man findet überhaupt keinen Zusammenhang, es ist alles so verhackstückt. Gut, das werden Moslems vielleicht auch von der Bibel sagen, wenn sie den Faden nicht kennen, aber ihr könnt es selber prüfen, ich kann euch den Koran gerne mal ausleihen. Ihr könnt mal ein paar Kapitel lesen, dann werdet ihr sehen, es ist wirklich sehr schwierig, da einen Sinn zu finden. Und immer wieder diese einfache Botschaft, die förmlich eingetrichtert wird: Es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet. Römisch drittens, Allah, das Gottesbild des Islam. Ein islamischer Theologe sagt: Allah ist der eine Gott, es gibt keinen anderen, keinen Ähnlichen, keinen Gleichen, keinen Sohn und keinen Vater, keinen Gefährten und keinen Teilhaber. Und im Koran steht, ich habe bis heute Abend noch versucht, die Stelle zu finden. Ich habe leider das mir schon vor vielen Jahren abgeschrieben aus einem Buch und habe dummerweise nicht die Stelle dazu geschrieben, und jetzt suche ich schon seit langem, wo es genau steht, aber ich versichere euch, es steht im Koran folgender Satz: Allah wurde nicht gezeugt und Allah hat nicht gezeugt. Es ist Allah ein Gräuel, einen Sohn zu haben. Das steht hier im Koran. Es ist Allah ein Gräuel, einen Sohn zu haben. Da frage ich natürlich, wie man so kurzsichtig sein kann, trotz dieser Aussagen und vieler anderer, zu meinen, das sei der gleiche Gott der Bibel, das sei der Vater Jesu Christi. Wie ist das möglich, wenn der Koran ausdrücklich sagt, es ist Allah ein Gräuel, einen Sohn zu haben? Die Moslems sehen Christen als Polytheisten an, also sie bezichtigen uns der Vielgötterei. weil wir drei Götter anbeten würden, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Wir können Ihnen das 100-mal sagen, nein, das ist nur ein Gott in drei verschiedenen Erscheinungsformen oder so, das versteht kein Moslem. Ist ja auch für uns schwer genug zu verstehen. Wer von uns will behaupten, dass er das in der Tiefe versteht? Sie bezichtigen uns der Vielgötterei und lehnen das somit ab. Sie lehnen einfach die biblische Dreieinigkeit ab. An der Stelle stehen sie genau auf der gleichen Position wie die Zeugen Jehova, die wir heute in 4 Wochen, so Gott will, näher kennenlernen wollen. Wenn wir von den Weltreligionen einen Sprung machen zu den Sekten, die wir hier so landläufig haben. Also, die Dreieinigkeit wird abgelehnt. Die Bibel sagt aber ganz klar an vielen Stellen, dass es Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiligen Geist gibt. Als Jesus im Jordan getauft wurde, war eine Stimme zu hören vom Himmel: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und in Johannes 5, Vers 23 steht: Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt auch den Vater nicht. Das ist ein wichtiges Wort, was auch heute viele sogenannte Christen wissen sollten. Es gibt heute viele, die sagen Gott ja, aber wozu Jesus, können mit Jesus nichts anfangen. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt auch den Vater nicht, sagt die Bibel. Johannes 5, Vers 23. Wir sind beim Gottesbild. Allah ist der Absolute, im Grunde ein Diktatorgott. Er bestimmt alles bis ins kleinste Detail. Die Folge ist eine Schicksalsgläubigkeit der Moslems, ein Fatalismus, wie das so schön schwäbisch heißt, ein Fatalismus. Das heißt, es ist alles vorherbestimmt. Es ist alles Kismet, sagt der Moslem. Wenn ihm irgendwas passiert, wenn er einen Unfall hat, Kismet. Wenn er krank wird, Kismet. Wenn einer stirbt, Kismet. Es ist alles Kismet. Wir würden sagen Schicksal. Auch das Heil oder die Verdammnis sind vorherbestimmt. Die Moslems glauben also an eine doppelte Vorherbestimmung, an eine doppelte Prädestination. Über jedem Menschen steht schon vor seiner Geburt fest, ob er mal im Himmel oder in der Hölle ist. Er kann gar nichts dazu oder dagegen tun. Das ist natürlich ein Widerspruch im Koran, in der Lehre selber, weil sie dann wieder sagen, wer den Koran einhält, wer die Pflichten des Koran erfüllt, der kommt ins Paradies. Also kann man doch scheinbar doch etwas dazu tun, um dieses Ziel zu erreichen. Aber das ist vielleicht nur aus unserer Sicht ein Widerspruch. Ein Moslem sieht das anders. Natürlich gibt es im Islam keine Heilsgewissheit. Wenn man einen Moslem fragt, ja und wie ist das mit dir? Kommst du ins Paradies? Kommst du in den Himmel? Dann sagt er, wenn Allah will. Das kann er sich nicht anmaßen, sagen ja auch viele evangelische oder katholische, wenn man sie fragt, ja, wirst du in den Himmel kommen? Das weiß Gott, das wird Gott schon richtig bestimmen. Heilsgewissheit ist ja leider auch in der Christenheit ein seltenes Gut. Es müsste nicht so sein, die Bibel bezeugt eine strahlende Gewissheit im Gegensatz zum Koran. Ich denke an Römer 8, Vers 38. Denn ich bin gewiss, sagt Paulus, dass weder Tod noch Leben, Hohes noch Tiefes und was er alles aufzählt, mich von der Liebe Gottes scheiden können, die in Christus Jesus ist. Oder 1. Johannesbrief, wer den Sohn hat, der hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Solches habe ich euch geschrieben, auf dass ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt. Geschrieben, auf dass ihr wisset. In der Bibel gibt es Heilsgewissheit. Allah ist für einen Moslem unendlich weit weg. Es ist für einen Mohammedaner unmöglich, zu Allah Vater zu sagen. Stellt euch einmal vor, die Sicht des Islam ist, dass selbst im Paradies Allah nicht anwesend sein wird. Er ist so erhaben, so weit weg, dass er selbst im Himmel nicht bei seinen Erlösten ist, sondern da sind sie alleine und Allah ist immer noch irgendwo anders. Das sagt auch die Bibel ganz einfach, ganz anders. Die Bibel bezeugt, dass die Menschen am Anfang in der Gemeinschaft mit Gott waren und dass diese Gemeinschaft durch die Sünde zerbrochen ist, aber dass Gott am Ende wieder in wunderbarer Gemeinschaft leben wird mit denen, die Christus als ihren Erretter und Herrn angenommen haben. Die Bibel sagt natürlich auch, dass wir zu Gott Vater sagen dürfen durch Jesus Christus. Ich denke auch an Römer 8, wo es heißt, aber lieber Vater, dass der Geist der Kindschaft in unsere Herzen gegeben ist. Und er sagt, aber lieber Vater. Der Islam ist, so sehe ich es, doch die Religion ohne Liebe. Letztlich ist nur knechtische Unterwerfung unter Allah und auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen untereinander ist viel, viel Härte und Gewalt, vielleicht im sogenannten Christentum heute auch nicht viel weniger, aber bis in die ehelichen und familiären Beziehungen ist das Wort Liebe doch ein Fremdwort. Ganz anders in der Bibel. Die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Oder im Johannesbrief, seht, welch eine Liebe hat euch der Vater erzeigt, dass ihr Gottes Kinder sollen heißen und es auch sind. Wunderbare Aussagen. Ich habe mich einmal sehr gefreut, als ich das Gebet eines bekehrten Moslems in Berlin gefunden habe. In einer Zeitschrift war das abgedruckt. Da hat sich ein Moslem zu Gott und zu Jesus Christus bekehrt. Und dann betet er folgendes Gebet. Allah, verzeih mir, dass ich dich nur verehren kann, Christus aber wieder lieben muss, denn er hat mich zuerst geliebt. Merkt ihr den Unterschied durch dieses Gebet? Wunderbar ausgedrückt. Er konnte Allah nur verehren, unendlich weit weg, nur auf den Boden stürzen mit der Stirn und sich jeden Tag 5-mal vor ihm in den Staub werfen, ohne Herzensbeteiligung, ohne ein Gefühl der Liebe zu Gott, zu diesem Allah. Aber Christus wieder lieben muss, denn er hat mich zuerst geliebt, mit ewiger Liebe am Kreuz von Golgatha. Wenn das einem Moslem aufgeht, der fasst das nochmal viel tiefer als wir, die wir vielleicht von klein auf mit dieser Botschaft aufgewachsen sind. Allah verzeih mir, dass ich dich nur verehren kann, Christus aber wieder lieben muss, denn er hat mich zuerst geliebt. Damit sind wir beim vierten Punkt, Jesus Christus, Jesus im Koran. Jesus war nach Sicht Mohammeds ein Moslem. Die Zeugen Jehova glauben übrigens auch, dass Jesus Zeuge Jehova gewesen ist. Das ist ja nur ganz verständlich, dass jeder ihn vereinnahmt in seine Richtung. Jesus war also nach Sicht Mohammeds ein Moslem. Alle alttestamentlichen Männer, Noah, Abraham, Mose, das waren natürlich auch alles Moslems. Weil Allah nur einer ist und keinen Sohn hatte, ist Jesus nach Sicht des Koran folglich Mensch und nur Mensch. Er ist ein Prophet, aber nur ein Prophet unter vielen. Aber Mohammed ist der Prophet. Das ist der Unterschied. Christus kommt oft vor im Koran, immer wieder. Als Sohn der Jungfrau Maria wird er sogar bezeichnet, aber er ist nur ein Prophet unter vielen, nicht der Prophet, das ist Mohammed, der Letzte, der hat alles in die richtige Reihe gerückt. Es wird also bezeugt, Jesus wurde von einer Jungfrau geboren, aber es wird nicht gesagt, dass er schon zuvor gelebt hatte. Jesus sagt selber, als er vor den Juden stand, ehe Abraham wurde, bin ich. Jesus war präexistent, er war schon beim Vater, bevor die Welt geschaffen wurde. Und er ist dann erst in den Leib der Jungfrau gekommen, um uns zu erlösen. Das sagt die Bibel, aber der Koran lehnt das ab. Der Koran leugnet auch den Kreuzestod Jesu. Ich lese einmal ganz wörtlich aus dem Koran, aus der Sure 4, Vers 157, da sagt der Koran, und weil sie sprachen, siehe, wir haben den Messias Jesus, den Sohn der Maria, den Gesandten Allahs, ermordet, doch ermordeten sie ihn nicht und kreuzigten ihn nicht, sondern einen ihm Ähnlichen. Darum verfluchen wir sie. Und siehe, diejenigen, die über ihn uneins sind, sind wahrlich im Zweifel in Betreff seiner. Sie wissen nichts von ihm, sondern folgen nur Meinungen, und nicht töteten sie ihn in Wirklichkeit. Wird also abgelehnt, dass Jesus Christus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Und zwar begründet man das so, man sagt, Allah würde doch nie im Leben zulassen, dass ein so guter Prophet wie Jesus getötet würde. Aber die von uns, die den Hebräerbrief kennen, die wissen, dass in Hebräer 11 steht, dass derer die Welt nicht wert war, die wurden gejagt in Höhlen, zersägt, gesteinigt, Jesaja oder wahrscheinlich in einem Baumstamm zersägt und all diese Dinge. Also ihr seht, Gott hat das sehr wohl zugelassen, dass auch seine Propheten getötet wurden, und deswegen kann es von der Sicht her genauso sein, dass Jesus getötet wurde, und wir wissen, dass er getötet wurde. Er kam, um zu sterben. Dann sagt der Koran interessanterweise, Jesus sei lebendig zum Himmel emporgehoben worden. Die Himmelfahrt Jesu wird im Koran gelehrt, nur eben bevor er sterben konnte, hat ihn Gott gleich weggenommen in den Himmel. Der Kreuzestod wird einfach ausgeklammert. Mohammed leugnet den Tod und die Auferstehung Jesu ebenso wie sein stellvertretendes Sühnopfer. Der Grund ist, weil er die Tiefe des Sündenfalls und die Tiefe der menschlichen Verlorenheit überhaupt nicht erkannt hat. Von Sünde kommt nur in Moralbegriffen etwas vor. Also wenn man Schweinefleisch isst, wenn man Wein trinkt, wenn man verschiedene andere Dinge tut, das ist Sünde. Aber die tiefe Verlorenheit des Menschen, dass die Gemeinschaft mit Gott zerbrochen ist durch die Rebellion im Herzen des Menschen, davon weiß Mohammed nichts. So tief geht seine Sicht nicht. Und der Koran spricht auch von der Wiederkunft Jesu interessanterweise. Also ihr seht, einige Dinge sind durchaus richtig. Es ist Wahrheit enthalten, aber mit viel, viel Irrtum und Lüge vermischt. Der Koran sagt, Jesus sei jetzt gegenwärtig im Himmel und er wird zur Zeit des Morgengebets irgendwann nach Jerusalem kommen. Dann wird er auch die Christen dem Islam zuführen, kann natürlich nicht anders sein, und wer sich weigert, wird von ihm niedergemacht. Ein völlig falsches Bild von Jesus, was da gezeichnet wird. Er ist also nicht der Erlöser, der die Menschen liebt und zum Vater ziehen will. Er ist mehr der Schlechter, der alles niedermacht, was sich ihm nicht beugt. Fünftens, die Erlösungslehre des Islam. Der Islam ist eine reine Gesetzesreligion. Das heißt, der Mensch muss sich durch Werke selbst erlösen. Das ist auch im Christentum nicht unbekannt, leider, diese Sicht. Danach leben auch viele sogenannte Christen, aber das ist nicht die Lehre der Bibel. Wir haben heute vor einer Woche Römer 3 miteinander studiert, wo es ganz klar heißt, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde, allein aus Glauben, nicht durch Werke. Und in Epheser 2 steht, Gottes Gabe ist es nicht aus den Werken, auf dass sich nicht jemand rühme. Durch Gnade seid ihr gerettet worden, nicht durch Werke. Der Mensch ist von Natur aus weder gut noch böse. Er kann gute und böse Taten vollbringen, sagt der Islam, die dann von Allah im jüngsten Gericht abgewogen werden. Ist ja klar, er hat keine Lehre vom Sündenfall. Also sagt er, der Mensch ist neutral, weder gut noch böse. Und je nachdem, wie er lebt, so ist er halt entweder mehr gut oder mehr böse. Die Bibel sagt das anders. In 1. Mose schon steht, dass menschliche Herz ist böse von Jugend auf, und in Römer 3, 23, sie sind alle ohne Ausnahme Sünder, das heißt getrennt von Gott. Der Weg zum Paradies ist für einen Moslem so, Glaube an Allah und Werke tun. Ins Paradies kommt, wer die Pflichten des Koran erfüllt. Und das sind insgesamt 5 Hauptpflichten, die ein Moslem in seinem Leben erfüllen muss. Er muss das Glaubensbekenntnis bejahen, Das heißt, es gibt nur einen Gott und das ist Allah und Mohammed ist sein Prophet. Das muss er hundertprozentig bejahen. Dann muss er fünfmal am Tag beten und zwar in Richtung Mekka, von hier aus gesehen also nach Osten. Dann muss er Almosen geben, das wird genau vorgeschrieben, 2,5% des Einkommens. Damit kommen die Moslems noch relativ gut weg, gell? 2,5% des Einkommens. Ich kenne viele Christen, die freiwillig mindestens 10% ihres Einkommens geben. Viertens, das Fasten. 30 Tage im Fastenmonat Ramadan, das ist ungefähr im Mai, müssen sie fasten, aber das sieht so aus, dass sie am Tag bei Tageslicht nicht essen dürfen und dann abends, wenn die Dunkelheit eingebrochen ist, dann biegen sich die Tische, gell? Dann wird aber nachgeholt. Aber das halten natürlich nur die orthodoxen Moslems. Es gibt unter den Moslems, gerade hier bei uns in Deutschland, gibt es natürlich viel, viel mehr liberale Moslems, also nur Namensmoslems, als wie wirklich echte Strenge. Die könnt ihr auch sehen in der Fußgängerzone, wenn mal eine Frau zum Beispiel dahergeht, die völlig verschleiert ist, wo man nur noch die Augen sehen kann. Oder Frauen, die genau den Abstand halten, 2, 3 Schritte hinter dem Mann hergehen und so weiter. Aber dann gibt es natürlich völlig säkularisierte Moslems, die sich westlich kleiden, westlich Haartracht haben und so weiter. Das wisst ihr. Das Fasten und als fünftes gehört zu diesen Grundpflichten die Wallfahrt. Einmal im Leben sollte ein Moslem, wenn es gesundheitlich und finanziell geht, nach Mekka reisen und dort den schwarzen Stein, die Kaaba, küssen. Ich habe ein Bild gesehen, da wo die Moslems den Stein küssen seit Jahrhunderten, da ist dieser schwarze Stein nur vom Küssen richtig ausgebuchtet, weil da Millionen und Abermillionen Menschen den Stein geküsst haben. Das ist unwahrscheinlich. Auch nicht gerade ganz hygienisch, aber das kümmert die Leute nicht. Das machen sie, wenn sie schon an diesem Stein sind. Und zwar deswegen, weil der Koran lehrt, dass es dort Sündenvergebung gibt, wenn man diesen schwarzen Stein küsst. Stellt euch das vor. So leicht wird es da gemacht. Einen Stein küssen, dann hat man Sündenvergebung. Was da die Bibel sagt, was das Gott gekostet hat, dass wir Sündenvergebung haben können. Da musste nicht nur ein Stein aus dem Weltall auf die Erde fallen, da musste der Sohn Gottes aus der ewigen Welt kommen und für uns leiden und sterben. Fazit: Der Islam ist letztlich Tun ohne Gewissheit. Das Evangelium des Getan kennt der Moslem im Grunde nicht. Wie die Bibel sagt, dass Jesus am Kreuz ausrief, es ist vollbracht, das kennt er nicht. Und wir haben es auch bald vollbracht und bald geschafft, wenn ihr noch ein paar Minuten Geduld und Konzentration habt. Römisch 6. Islamische Ethik, Lebensweise. Dogmatik ist das, was Menschen glauben. Ethik ist das, wie Christen leben. Erstens die Stellung der Frau. Die Frau ist verpflichtet, unbedingten Gehorsam zu leisten. Sie ist Dienerin des Mannes im vollen Sinn. Sie ist im Grunde nur Dienstmagd, Sklavin des Mannes. In den letzten Jahren hat ein Buch und ein Film viel Aufsehen erregt, Nicht ohne meine Tochter. Wer dieses Buch kennt, der weiß, wie es einer Frau in islamischen Ländern geht. Nicht unbedingt hier im aufgeklärten Westen, aber in islamischen Ländern ist die Stellung der Frau ganz anders, im Iran zum Beispiel oder in anderen arabischen Staaten. Sie darf auch keine schwerwiegenden Entscheidungen treffen, sie darf sich schon entscheiden, ob sie morgens aufsteht oder nicht und so. Das ja, aber sonst die ganzen Entscheidungen, was das Leben anbetrifft, die trifft der Mann. Sie darf nicht allein das Haus verlassen, wenn dann natürlich nur voll verschleiert. Sie muss 2 Schritte hinter dem Mann gehen. Und das Schlimmste, was der Koran über die Frau lehrt, ist, dass sie keine Seele hat. Sie steht anthropologisch und soteriologisch, wie das genannt wird, also vom menschlichen her und vom Erlösungsstandpunkt her, genau auf der gleichen Stufe wie das Tier. Das Tier hat auch keine Seele. Es kann nicht erlöst werden. Die Frau hat keine Seele. Das sollte man einfach mal hören, auch in unserer feministischen Zeit heute, wo alles schreit nach Feminismus und wo manchmal gesagt wird, die Bibel sei frauenfeindlich. Das ist also absolut nicht wahr. Wie Jesus die Stellung der Frau in der damaligen Zeit aufgewertet hat, das war wirklich revolutionär im vollen Sinne. Hier seht ihr, was der Islam lehrt. Die Frau hat keine Seele. Sie muss sogar manchmal bei Mahlzeiten in einem anderen Raum sitzen. Wenn die Männer Besuch haben, sitzen die Männer an einem Tisch und essen und die Frauen sitzen mit den Sklavinnen und Ungläubigen draußen in einem anderen Raum. Das ist Tatsache. Die Frauen, die Sklaven und die Ungläubigen haben auch ein minderes Recht im Islam. Es gibt strenge Strafen. Das islamische Strafrecht ist ja die Scharia. Und das hört sich für uns brutal an. Beim ersten Diebstahl wird die linke Hand abgehackt. Dieses Recht gilt heute im Islam. Und wenn die Fundamentalisten in Algerien drankommen, dann wird dort dieses Recht eingeführt. Das scheint zunächst mal abgewendet zu sein. Bei einem Diebstahl linke Hand ab. Beim zweiten Diebstahl rechte Hand oder linker Fuß. Bei Vergewaltigung Kreuzigung. Natürlich haben die eine geringere Verbrechensrate. Ralf, als Polizist, das wäre dir vielleicht in manchen Dingen hilfreich, aber das ist natürlich grausam im letzten Grunde, eine ganz grausame Strafrechtsregelung. Dann ist im Heiligen Krieg das Töten erlaubt. Im Islam ist von Mohammed her, das habe ich vorhin angedeutet, Glaube, Macht und Gewalt in unseliger Weise miteinander vermengt. Von Anfang an. Der Islam ist keine Religion im modernen westlichen Sinn, sondern eine religiös begründete Lebens- und Herrschaftsordnung. Der Islam geht immer einher mit Politik und mit Gewalt. Das wird selbstverständlich miteinander vermischt. Das können wir heute so gut beobachten im Koran, im Islam, also in den islamischen Staaten wie dem Iran oder auch im Libanon, die Schiiten, die dort jetzt wieder kämpfen und so weiter. Im Koran steht, ich zitiere zwei Suren, O ihr Gläubigen, Moslems, macht nicht die Juden oder Christen zu euren Freunden, tötet die Götzendiener, wo ihr sie findet. Ein Satz aus dem Koran. Wenn ihr Ungläubige trefft an anderer Stelle, so haut ihnen den Kopf ab, bis ihr ein großes Blutbad unter ihnen angerichtet habt. Das wird natürlich nicht zitiert in Fernsehsendungen oder so, wo für die Einheit der Weltreligionen gestritten wird und so weiter unter der Flagge der Genfer Ökumene und diese Dinge. Das sind Sachen, die im Koran stehen. Römisch 7. und vorletztens Islam und Christentum. Es ist für einen Moslem fast unmöglich, Christ zu werden. Fast unmöglich. Die Hindernisse sind ungeheuer hoch. Wer akzeptiert, dass Christus gekreuzigt wurde, der ist verflucht in Ewigkeit. Wir haben eben die Sure gelesen. Er ist nicht gekreuzigt, das war nur einer, der ihm ähnlich war, sagt der Koran. Wer das behauptet, er sei gekreuzigt, der ist verflucht in Ewigkeit. Wer die Dreieinigkeit billigt, der begeht eine Sünde, die nicht vergeben werden kann. Wenn ihr schon einmal mit Moslems im Gespräch wart, ich hatte mal in der Teestube ein langes Gespräch mit einem türkischen Moslem und er war zunächst sehr offen. Ich konnte mit ihm über den christlichen Glauben sprechen, aber als wir an den Punkt der Dreieinigkeit kamen, da war eine Betonwand. Bis dahin geht's und kein Millimeter weiter. Das akzeptiert kein Moslem. Das ist für ihn Götzendienst. Das kann er nicht akzeptieren, weil er es von klein auf so eingebläut bekommt. Und wer zum Christentum übertritt, der wird mit dem Tode bestraft. Nicht hier in Mannheim unbedingt, aber in islamischen Ländern. Und wir müssen es so sagen, der Islam ist als einzige nachchristliche Weltreligion eine ausgesprochen antichristliche Weltreligion. Der Hinduismus ist nicht antichristlich, er ist nicht christlich. Der Buddhismus ist unchristlich, aber der Islam ist antichristlich. Das merkt man daran, wie im Koran immer wieder auf das Christentum abgezielt wird und geschossen wird. Ich habe Vorträge gehört von dem Islamfachmann Dr. Wassermann, der war 20 Jahre Missionar unter Moslems, und Der sagte vor etlichen Jahren in einem Vortrag, Islam gleich kollektive Besessenheit. Solche Art fährt nur aus durch Beten und Fasten. Er war 20 Jahre Missionar in einem muslimischen Staat in Arabien. Und sie haben es erlebt, dass Moslems Christen wurden, sich wirklich zu Jesus Christus bekehrt haben. Aber er sagt, nie ohne dass für den Betreffenden gebetet und gefastet wurde. Sonst haben sie das nie erlebt. Und ihr wisst, das ist einfach das, die stärkste Waffe, die Christen überhaupt haben können, Gebet unter Fasten. Das sagt die Bibel als Dienst- und Konzentrationsfasten, jetzt nicht Fasten als ein Werk, mit dem man Gott gefallen will, sondern als eine geistliche Waffe. Unter Gebet und Fasten haben sie es erlebt, dass Moslems sich lösen konnten von dieser starken Bindung an den Islam. Ist ein harter Satz, was Dr. Wassermann hier sagt, kollektive Besessenheit. Ich will nicht behaupten, jeder Moslem ist besessen, aber es ist eine ungeheure Macht, die sie bindet an Allah und an den ganzen Islam. Wenn wir zusammenfassen und zu einer Schlussbeurteilung kommen, der Islam ist letztlich eine satanische Religion. Allah ist nicht der Gott der Bibel, sondern ein grausamer, blutrünstiger Götze. Letztlich beten die Moslems einen Dämon an. Wir müssen das so sagen von der Bibel. Allah ist ein Dämonenfürst. Den beten sie an. Es ist nicht der Gott der Bibel. Sie meinen, es ist Gott. Sie wissen es nicht anders. Es wurde ihnen so gesagt. Aber daher diese ungeheuer starke Bindung. Wenn ihr zum Beispiel wisst, dass die Türkei ein Volk mit über 100 Millionen Einwohnern wahrscheinlich nicht einmal 1000 wiedergeborene Christen hat, dann könnt ihr ermessen, was das für eine Macht ist. Und ihr könnt mal probieren, im Islam, wie zum Beispiel in der Türkei, zu missionieren. Ein Freund von mir, der Albert Weidler in Liebenzell, der hat in der Türkei im Gefängnis gesessen, nur weil er Traktate verteilt hat, christliche Schriften. Wir sind tolerant, wir lassen hier die Moslems Moscheen bauen, gar keine Frage. Und ich habe nichts dagegen, dass da im Jungenbusch eine Moschee gebaut wird. Das müssen wir einfach sagen, die Moslems sind nun hier und warum sollen sie nicht, um ihre Religion ausüben zu können, ein Gebäude haben. Ich persönlich habe da nichts dagegen. Aber mir wäre lieber, die Christenheit wäre geistlich wacher und geistlich kraftvoller, um auch den Moslems vorleben zu können, dass in Jesus Christus etwas ganz anderes geschenkt ist und dass es die Religion der Liebe ist, das Christentum. Mohammed ist nicht der Prophet, sondern schlicht und einfach ein Prophet, nämlich ein falscher Prophet, den Jesus angekündigt hat. Jesus hat gesagt, es werden viele falsche Propheten kommen und Mohammed war einer von ihnen. Mohammed ist ein verführter Verführer. Ich sage noch einmal, das ist sehr zweifelhaft mit diesen Eingebungen, die er da bekommen hat. Wir dürfen nicht meinen, wenn jemand Eingebungen bekommt, das ist automatisch von Gott. Oh nein, der Teufel kann auch Eingebungen geben. Wir werden die Mormonen noch kennenlernen, da werden wir das sehen, wo das Buch Mormon herkommt und so weiter. Das müssen wir einfach nüchtern von der Bibel her sagen. Das ist aus einer anderen Quelle. Der Koran entspringt einer teuflischen Quelle. Moslems sind genau wie wir von Gott geliebte, erlösungsbedürftige Menschen. Gott hat jeden Moslem genauso lieb wie uns. Wir können nichts dafür, dass wir hier im christlichen Abendland aufgewachsen sind. Wir könnten genauso gut in Teheran geboren sein oder in Riyadh oder sonst wo. Wir sind nun hier geboren, wir hatten leichter die Gelegenheit, das Evangelium zu hören. Viele Moslems kennen das Evangelium überhaupt nicht, in keiner Weise. Sie sind geliebt, Jesus hat sein Blut und Leben für jeden Moslem gegeben und jeder Moslem braucht das allein rettende Evangelium. Die Bibel sagt, es ist in keinem anderen Heil, auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden. Und in Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Islam ist die Religion ohne Liebe. Evangelium ist gefüllte Liebe, die der Sohn Gottes in diese Welt gebracht hat. Ich schließe ab mit einem kurzen Zeugnis, das ich in einer Zeitschrift gefunden habe. Wenn der Platz auf der Kassette noch reicht, möchte ich es gerade noch lesen. Überschrift: Wo der Glaube einen hohen Preis hat, wenn ein Moslem Christ wird. Auch in streng islamischen Ländern werden immer wieder Muslime Christen, obwohl Übertritte zum christlichen Glauben rechtlich gar nicht möglich sind. Die ehemaligen Muslime stehen unter großem Druck von ihren Familien und dem Staat. Meist dürfen sie sich nach außen nicht als Christen zu erkennen geben. Im Folgenden ein typischer Fall, wie er in islamischen Ländern keine Seltenheit ist. Mohammed ist Angestellter und lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in einer Großstadt eines islamischen Landes. Von seinen Vorfahren hat er den islamischen Glauben übernommen. Er zweifelt nicht an der Wahrheit des Islam. Eines Tages hört er zufällig ein christliches Radioprogramm. Friede mit Gott, Gewissheit der Vergebung seiner Schuld, ein persönliches Verhältnis zu Gott durch Jesus Christus. Er beginnt darüber nachzudenken. Regelmäßig hört er jetzt das christliche Programm. Zuerst tut er es geheim, aber auf Dauer kann er es seiner Frau nicht verbergen. Sie ist skeptisch. Für sie gibt es keine Alternative zum Islam. Doch das Evangelium lässt Mohammed nicht mehr los. Er lässt sich eine Bibel schicken und fängt an, sie begierig zu lesen. Er begreift, dass Jesus anders ist als der Prophet des Islam. Er beginnt, im Namen Jesu zu Gott zu beten. Mohammeds Frau wird unruhig. Sie alarmiert die Verwandten. Man besucht Mohammed und diskutiert mit ihm über die Überlegenheit des Islam. Mohammed gerät in einen tiefen Konflikt. Darf er dem Glauben der Väter untreu werden? Kann er das seiner Frau, den Kindern, den Verwandten antun? Er hat keine Argumente zur Begründung seiner christlichen Neigungen. Eines Tages erscheint ein islamischer Prediger und setzt ihn mit Argumenten massiv unter Druck. Da stößt Mohammed ab. Er fühlt sich auf die Seite der Christen gedrängt, obwohl er mit keinem Christen befreundet ist und nie in einem christlichen Gottesdienst war. Die ersten Versuche, Kontakte mit Christen aufzunehmen, sind ein Reinfall. Diejenigen, die er anspricht, scheinen von ihrem Glauben wenig überzeugt zu sein. Wahrscheinlich waren das so Leute wie in Mannheim oder anderswo auch. Sie raten ihm, beim Islam zu bleiben. Mohammed will schon aufgeben, als er sich eines älteren Arbeitskollegen namens Petrus erinnert. Er sucht ihn eines Abends auf. Der erfahrene Mann ist ein gläubiger Christ. Er ermutigt Mohammed, den Weg der Nachfolge Christi zu gehen, auch wenn es sein Leben kosten sollte. Mohammed vertraut sein Leben Jesus Christus im Gebet an. Innerlich stark bewegt kehrt er heim. Doch hier wird die Situation immer schwieriger. Seine Frau setzt ihn unter Druck. Die Verwandten bedrohen ihn. Inzwischen ist die Sache am Arbeitsplatz bekannt geworden. Er wird verspottet und bedroht. Eines Tages wird er zur Polizei bestellt und verwarnt. Abfall vom Islam stifte Unruhe unter der Bevölkerung und sei nicht erlaubt. Wenige Tage später wird Mohammed zu seinem Vorgesetzten gebeten. Dieser teilt ihm mit, dass er auf eine weit entfernte Außenstelle versetzt werde. Dort muss er feststellen, dass er zum Hilfsarbeiter herabgestuft worden ist. Doch gleichzeitig wächst seine innere Gewissheit. Jede Woche geht er einmal heimlich zu Petrus und liest mit ihm in der Bibel. In ihm wächst der Wunsch, getauft zu werden und zu einer Gemeinde zu gehören. Die Verantwortlichen der kleinen Gemeinde, zu der Petrus gehört, beraten darüber. Bis jetzt gehören zur Gemeinde nur Menschen, deren Vorfahren schon Christen waren. Die Aufnahme eines Bekehrten aus dem Islam wird viele Probleme schaffen. Trotzdem stimmen sie der Taufe zu. Sie soll in einem Hauskreis stattfinden, um öffentlichen Aufruhr zu vermeiden. Mohammeds äußere Lage wird immer bedrückender. Seine Frau droht mit Scheidung, seine Kinder strafen ihn mit Verachtung. Eines Tages, als er aus dem Hauskreis kommt, wird er in einer dunklen Nebenstraße von Unbekannten verprügelt. Einige Wochen später beginnt der islamische Fastenmonat. Mohammed wird von Verwandten angezeigt, er breche das Fasten. Bei der Polizei muss er seinen Ausweis vorzeigen. Darin steht unter Religion Muslim. Ob er nicht wisse, dass jeder Muslim durch das Gesetz zum Fasten verpflichtet sei. Er bejaht, fügt aber hinzu, dass er innerlich kein Muslim mehr sei. Das sei ihm egal, sagt der Offizier. Mohammed wird ein Prozess gemacht, er muss einen Monat ins Gefängnis. Er verliert seine Arbeit, seine Frau lässt sich von ihm scheiden und nimmt die Kinder mit. Mohammed ist jetzt ein einsamer Mann. Eine Familie der Gemeinde nimmt ihn aber auf. Man vermittelt ihm eine Aushilfsarbeit bei einem christlichen Geschäftsmann. Rechtlich ist Mohammed noch Muslim. Ein offizieller Austritt aus dem Islam ist nicht möglich. Aber er ist entschieden. Ich folge Jesus Christus, koste es, was es wolle. Ein beschämendes Zeugnis für uns, bei denen der Glaube heute so wenig kostet. Aber wir sehen, das Evangelium hat Kraft und Macht, Menschen zu ergreifen, auch im Islam, wo sie wirklich gegen den Strom schwimmen müssen, viele Opfer bringen. Ich möchte uns das ermutigen, dass auch wir hier in unserem Bereich den Weg Jesus nach treu gehen.